Ciao zusammen und herzlich willkommen zu einer kleinen Zeitreise durch die letzten 30 Jahre Linux-Geschichte. Doch bevor wir beginnen, möchte ich euch eine kleine Zusammenstellung zeigen betreffs Linux-Distributionen. Was verstehen wir unter einer Distribution? Eine Distribution wie beispielsweise Ubuntu, Debian, Red Hat, Gentoo, Fedora oder wie sie auch alle heißen, ist eine Zusammenstellung von mehreren Komponenten. Eine der wichtigsten Komponenten ist natürlich der Linux-Kernel. Aber es gehören beispielsweise auch die GNU-Tools dazu. Die GNU-Tools sind älter als der Linux-Kernel und wurden ursprünglich dazu gemacht, ein GNU-Betriebssystem zum Laufen zu kriegen. Die GNU-Tools sind vollständig, aber der GNU-Kernel, der ist noch heute nicht produktiv. Dann gehört dazu eine grafische Anzeige. X oder X-Free, das ist das, was hauptsächlich heute benutzt wird. Aber auch Wayland, die zukünftige grafische Anzeige. Dann gehört dazu ein Window Manager, der bestimmt, wie unsere Benutzeroberfläche aussieht. Da sind zu nennen KDE, GNOME, i3, Awesome etc. Und natürlich gehören all die Applikationen dazu. Und all das zusammen ergibt dann eine Distribution. Also das Teil, was wir eigentlich auf unserem PC dann installieren. Doch nun, lasst uns auf eine kleine Zeitreise gehen, zu 30 Jahren Linux-Geschichte.
Ein Schwerpunkt in der von über 900 Ausstellern bestrittenen Messe ist die Vernetzung. Systeme werden angeboten, die unterschiedlichste Hardware miteinander verbinden. So etwa Fax, Telefon und diverse Computerbetriebssysteme. Neuartige Gerätschaften werden vorgestellt. Beispiel ein Fax, der grundsätzlich stromsparend ausgeschaltet ist. Nur bei Gebrauch, beim Senden oder beim Empfangen eines Anrufs schaltet er sich selbst ein. Wie es sich für eine Informatikmesse geziemt, ist der Ausstellungskatalog nicht nur gedruckt auf Papier erhältlich, für 12 Franken, sondern auch auf Diskette, für 39 Franken.
Das war ein Beitrag des Schweizer Fernsehens zur Computerfachmesse Orbit aus dem Jahre 1992. Die Vorlinux-Zeit, die späten 80er Jahre und die beginnenden 90er. In der Politik und der Gesellschaft haben wir das Ende des Kalten Krieges erlebt und die Auflösung der Warschauer Pakt und der Sowjetunion kündigt sich langsam an. Ab 1985 gibt es leistungsfähige, jedenfalls aus heutiger Zeit in Anführungszeichen, Homecomputer. Minix als Lernbetriebssystem wird von Andrew Tannenbaum 1987 veröffentlicht. Ja, und Windows 3.0 wird zum großen Erfolg auf den Homecomputern. Die IBM-kompatiblen Rechner werden billiger. Netzwerktechnisch befinden wir uns noch in einer Art Steinzeit. Turnschuhnetzwerke oder Usenet mit Textmitteilungen. Und in dieser Zeit, 1991, wird Linux geboren. Linus Benedikt Torvalds, ein Informatikstudent in Helsinki, kauft sich einen 386er SX-Rechner für etwa $3.500 und verwendet das Minix-Betriebssystem, dieses Lernbetriebssystem von Andrew Tannenbaum. Wirklich zufrieden ist er aber nicht. Er stellt Unzulänglichkeiten in der Terminal-Emulation fest und er beschließt, eine eigene Terminal-Emulation zu programmieren, um den Rechner besser zu benutzen. Doch im Oktober 1991 ist aus dieser Terminal-Emulation ein Betriebssystem geworden, also etwas, das eigentlich von Grund auf neu ist. Er veröffentlicht das Programm oder das Betriebssystem in der Newsgruppe ComboS Minix und sagt, ja, das Ganze soll Freaks heißen. Und damit ist eigentlich Linux geboren. Ja, und die Entwicklung geht dann voran. Und damit starten wir in das erste Jahrzehnt Linux-Geschichte. Die 90er Jahre sind geprägt von der deutschen Wiedervereinigung, dem Untergang des Fährschiffs Estonia und Lady Di stirbt bei einem Autounfall 1997. Im Internet wird 1991 das Web erfunden. Plötzlich sind multimediale Inhalte, jedenfalls teilweise, eine Möglichkeit. Die DVD wird 1996 eingeführt, damit ist es möglich, größere Datenmengen auf Datenträgern zu speichern. Und die Mobiltelefone werden langsam populär, jedenfalls mit SMS und so weiter zu kommunizieren, alles immer noch auf Textbasis. Und das Jahr 2000-Problem hält die Informatikwelt auf Trab. Ein kleines Beispiel. 1994 in einem CT-Artikel werden schnelle Low-Cost-Modems verglichen. Was heißt schnell? Ja, 2400 Bit pro Sekunde oder 14.400 Bit pro Sekunde. Und das alles unter 500 D-Mark. Ein richtiger Fortschritt. Linux macht auch Fortschritte. Es entstehen die ersten Linux-Distributionen. MCC und SLS 1992, aber auch die heute noch bekannten Slackware und Debian 1993. Der Linux-Kernel wird in der Version 0.9910 veröffentlicht und das erstmals unter der GPL. In der Version 1.0 ist der Kernel dann erstmals netzwerkfähig, 1994. Es gibt einen Rechtsstreit zum Markennamen Linux, was doch zeigt, wie wichtig Linux plötzlich geworden ist. 1994-95 war das. Mit x386 existiert erstmals eine grafische Oberfläche und nicht nur eine Terminal-Oberfläche. Und 1995 erscheint dann die Kernel-Version 1.2 mit 250.000 Zeilen Code. 1997 erscheinen dann auch die ersten kommerziellen Programme, Netscape, StarOffice und Adabas Datenbank. Und 1998 und 1999, also zu Ende der 90er Jahren, beginnen dann die Arbeiten an KDE und GNOME, die grafischen Benutzeroberflächen, die auch heute noch in Gebrauch sind. Hier noch ein kleines Beispiel zu einer Distribution. SUSE Linux 4.2 aus dem Jahre 1996 auf CD. 1994, also nur zwei Jahre vorher, wurde SUSE noch auf 70 Disketten verkauft. Könnt euch vorstellen, wie mühsam es war, diese Distribution, wie übrigens auch die anderen, zu installieren, wenn 70 Disketten gewechselt werden. Disk Jockey hat man dazu gesagt. Ja, und dann sind wir schon im nächsten Jahrzehnt, die 2000er Jahre. Das hier ist ein OLPC, ein One Laptop per Child. Der hat etwas Furore gemacht. Erstmals sollte ein billiges Gerät für die breite Masse an Schülern zur Verfügung gestellt werden. In Politik und Gesellschaft sind die 2000er geprägt von den Terroranschlägen auf das World Trade Center in den USA und dessen Folgen. In Europa wird im Jahre 2002 der Euro eingeführt und führt dann später zur Finanzkrise im Jahr 2007 und 2008 und zum Ausbruch der Euro-Krise im Jahr 2009. Im Computerbereich, Internettechnik, ja, da kommen die Folgen des Jahr 2000-Problems. Verschiedene Timeserver verkünden das Jahr 19100. Generell gesprochen werden Viren und Würmer langsam zum Problem. Die Handys erreichen ab 2001 die Massen und ab 2004 haben wir zunehmend Farbdisplays. Auch die Kathodenstrahlröhren haben langsam ausgedient und Flachbildschirme ersetzen allmählich die Monitore. Und ab 2005 macht die Videoplattform YouTube Furore. Auch Blogs kommen in Mode und der Medienkonsum verändert sich. Ja, und Linux wird langsam ernst genommen. Hier eine Werbung von Microsoft, welche in verschiedenen Zeitschriften geschaltet wurde. Ja, Microsoft fühlt sich zunehmend durch Linux angegriffen. Verschiedenste Studien werden da in Auftrag gegeben, wieso jetzt ein offenes Betriebssystem weniger gut sein soll als ein geschlossenes, etc. etc. Doch die Entwicklung geht weiter. 2001, der Kernel unterstützt bis 64 GB RAM, USB und ein Journaling File System. Die ganze Geschichte mit StarOffice beginnt. StarOffice, ursprünglich ein kommerzielles Programm, wird unter der LGPL veröffentlicht und später die Basis für OpenOffice im Jahr 2005. OpenOffice, das dann wiederum die Basis von heute LibreOffice ist. Ja, und dann kommen langsam die Distributionen raus, die ein neues Zielpublikum haben, nämlich die Endanwender und Endanwenderinnen. Diese werden zum Zielpublikum, beispielsweise von Ubuntu und Knoppix. Es soll einfach installierbar sein und einfach in der Verwendung. Es soll quasi schon funktionieren nach dem Installieren. Auch München startet das Projekt zur Umstellung von 15.000 Arbeitsplätzen auf Linux im Jahre 2004. Die erste Version erscheint dann 2006. Und technisch vorwärts geht es auch mit Hardwarebeschleunigung. Damit werden grafische Effekte mit XGL oder AIXGL möglich, beispielsweise sich drehende Würfel und solche Spielereien. Ja, und damit kommen wir schon zum nächsten Jahrzehnt in der Linux-Geschichte. Ja, Steve Jobs announced das Tablet, das iPad. Und das wird in den nächsten Jahren doch einige Furore machen. Aber gehen wir weiter in unserer Geschichte. Ja, ab 2010-11 kommt der arabische Frühling. Er führt zum Sturz diverser Staatsoberhäupter. Im Jahr 2014 haben wir die Annexion der Krim durch Russland und den Fall der Terrororganisation Islamischer Staat. Im Jahr 2015-16 erschüttert die Flüchtlingskrise Europa und im Jahr 2019 der Brand von Notre-Dame in Paris. Internet und Technik. Edward Snowden veröffentlicht seine Papiere zu den Geheimdiensten, die das Internet ausspionieren. Wir haben neue Mobilfunkstandards, die jetzt möglich machen, dass große Bandbreiten über die Luft übertragen werden. Die 3D-Drucker werden langsam massentauglich und sinken im Preis. Und als wohl wichtigstes Thema auch Green IT und Nachhaltigkeit, beispielsweise mit dem Fairphone, werden zum Thema. Ja, und bei Linux? Ich würde sagen, die 2010er Jahre sind das Jahrzehnt der Container. Docker, LXC, LXD, OpenStack, KVM, Virtualisierung etc. 2010 haben wir die Gründung von OpenStack. Der Linux-Kernel unterstützt Hardware, so dass es heute nicht mehr wirklich eine Frage ist, ob unterstützt oder nicht. Die Top 500 Supercomputer laufen praktisch alle unter Linux, mit ganz wenigen Ausnahmen. Aber nicht nur dort, bei den Supercomputern ist Linux ein Thema. Im Fernseher, in Kühlschränken, Kaffeemaschinen, Smartwatches, überall wird Linux verwendet zur Steuerung. Es kann heute kaum mehr jemand behaupten, er hätte nicht ein Linux verwendet oder noch nie ein Linux verwendet. Ja, aber es führt auch dazu, dass einige Distributionen die 32-Bit-Unterstützung, also die Unterstützung der ursprünglichen Linux-Maschine, einstellen. Im Linux-Kernel nach wie vor vorhanden, aber in den Distributionen kein Thema mehr. Und dann müssen wir über Microsoft sprechen. Microsoft führt WSL ein. Ja, damit ist es möglich, Linux-Binaries auf Windows laufen zu lassen. Was für eine Entwicklung. Wer hätte das gedacht vor 10 Jahren? IBM übernimmt Red Hat im Jahr 2018 und der Linux Market Share ist mit 3,57% erstmals über 3% im Jahre 2020. Ja, und damit sind wir am Ende der Linux-Geschichte, jedenfalls bis jetzt. Doch wagen wir einen kleinen Ausblick. Ja, kommt das Jahr des Linux-Desktops noch? Oder ist es schon vorbei? Immer wieder wurde darüber gesprochen, dass jetzt Linux als Desktop-System verwendet werden soll von der breiten Masse. Doch ist es nicht schon vorbei, dieses Jahr? Schließlich haben wir mit Chrome OS oder Android und weiteren breit verfügbare Linux-Desktops, die von der Masse verwendet werden. Das Bewusstsein der Digital Privacy steigt langsam. Ja, was wird das für Auswirkungen auf Linux haben? Wird plötzlich ein Open-Source-Betriebssystem breitere Verwendung finden, weil damit vielleicht die Digital Privacy steigt? Oder die Leute einfach das Gefühl haben, dass sie steigt? Ja, und dann sind wir mitten in dieser Corona-Pandemie. Das wirkt als Treiber für die Digitalisierung. Wird auch das Linux weiterbringen? Ich halte mich da an das Zitat von Antoine de Saint-Exupéry. Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. In dem Sinne kann ich nur noch sagen, Happy Birthday Linux für 30 Jahre Geschichte und hoffentlich wird es so weitergehen, und Linux weitere Verbreitung finden. Besten Dank.